Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel. Die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Der Urs Hofmeier ist in der Schweiz der Herr über das weisse Gold. Der Direktor der Schweizer Saline ist dafür zuständig, dass die Landesversorgung beim Salz sichergestellt ist. Und im Winter der Strassenverkehr bei Eis und Kälte nicht zusammenbricht, weil es an dem so wertvollen Rohstoff fehlt. Kein einfacher Job. Denn dort, wo die Unternehmung neue Salzlager erschliessen will, gibt es nicht selten Widerstand aus der Bevölkerung. Wie erlebt der Urs Hofmeier den Austausch mit der Politik und der Gesellschaft? Und inwiefern erwartet er von den Behörden ein Umdenken, wenn es um die Beurteilung von Bohrprojekten geht? Darüber und noch über vieles mehr reden wir in dieser Ausgabe von Wirtschaft on Air. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air, hier aus dem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Die, regelmässig hören, wissen, ich erzähle immer zuerst, wie das Wetter ist. Ich darf bekannt geben, der Sommer ist wahrscheinlich vorbei, so wie es aussieht draussen. Vielleicht kommt es heftiger regnen, aber das ist ja nicht jetzt das Wichtigste in dem Gespräch. Nein, ernsthaft, ich bin jetzt ganz herzlich der Urs Hofmeier, der CEO von der Schweizerischen Reisaline. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Herr Kerl, herzlich willkommen, ich freue mich, hier zu sein.
Schweizerische Reisaline, das ist natürlich eine riesige Geschichte. Das hat auch ganz viel zu tun mit der Landesversorgung, aber auch mit der Geschichte vom Baselbiet, wo man lange keine Steuern gezahlt hat, wegen Salz, weil man Einnahmen hatte. Auf das gehen wir vielleicht am Rande. Es geht heute vor allem darum, über ein paar ganz wichtige Punkte zu reden, unter anderem, wie Sie mit Ihrer Unternehmung versuchen, ja, weiter Salz zu gewinnen, das auch in Zukunft können zu machen, und wie Sie hier in Dialog treten für Bohrungen mit der Wirtschaft, vor allem mit der Politik und auch mit der Bevölkerung natürlich, wo am Schluss hier muss zustimmen. Aber fangen wir doch zuerst an, wer sind die Schweizerischen Reisalinen als Einstieg in das Gespräch?
Also vielleicht schnell die Schweizer Saline neuerdings. Wir sind seit etwa bald 10 Jahren haben fusioniert mit der Saline de B. Und für die Saline de B, die im Wattland ist, ist der Rhein immer namensgebend. Darum haben wir den Rhein weggelassen, also Schweizer Saline.
Das ist, wenn man in Basel mit aufgewachsen ist.
Ich weiss, es bringt es auch nach 10 Jahren bekommt man das nicht weg. Also die Schweizer Saline gehören den 26 Schweizer Kantonen plus dem Fürstentum Liechtenstein und haben den Auftrag, die Schweiz immer in jeder Situation mit Salz zu versorgen. Das ist das Kernthema. Wir bauen Salz ab, hier in der Schweiz. Eine Saline ist ein Brattlern unter, Schweizer Halle. Daher auch der Name, das Schweizerische Halle, also das Schweizerische Salzvorkommen. Die zweite Saline ist in Rheiburg, steht auf Rheinfelder Boden, ist neben Möhlin. Und die dritte, das ist eben die Saline B, im Wattland unten, neben Egel, aber noch Kanton Watt.
Das ist ein staatliches Unternehmen.
Also es ist eine Aktiengesellschaft, die ganz normal im Markt kann sich bewegen, wie das eine Aktiengesellschaft kann. Die Aktien sind aber alle zu 100% im Besitz eben von diesen 26 Kantonen plus Fürstentum Liechtenstein.
Ja, Sie haben schon im Vorgespräch am Telefon gesagt, ich bin dann gespannt, wie Sie das beschreiben, wie man ein Unternehmen führt, wo 26 Kantone mitreden und noch Liechtenstein.
Genau, also das ist gar nicht so kompliziert. Wir haben bis vor ein paar Jahren haben wir noch einen Verwaltungsrat gehabt, wo wirklich die 27 Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren drinnen gesessen sind und das Unternehmen geführt haben. Wir haben jetzt eine Reform gemacht gehabt. Das war eines der grossen Projekte in den letzten Jahren. Wir haben den Verwaltungsrat verkleinert. Wir haben auch keine jetzt aktiven Politiker mehr im Verwaltungsrat. Das ist einfach so ein kompetenzbasierter Verwaltungsrat jetzt. Wir haben aber noch einen Konkordatsrat, wo also das Salzregal das Konkordat von den 26 Kantonen überwachen. Das gibt es nach wie vor. Und dort drinnen sitzen natürlich wieder die 26 Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren.
Also ist ein bisschen ähnlich wie bei den Kantonalbanken, wo man auch die Entpolitisierung einigermaßen gemacht hat.
Genau, es ist ein ähnliches System, wo man einfach auch gesagt hat, man will jetzt eigentlich operativ führen durch einen verkleinerten Verwaltungsrat, aber trotzdem noch muss überwachen, den Auftrag, der im Konkordatsvertrag geregelt ist.
Okay. Ein paar Worte würde mich interessieren zu den Dimensionen der Unternehmung. Wie viele Angestellte haben Sie und wie viele Salz wird hier eigentlich verteilt das ganze Jahr durch?
Also wir je nach Winter produzieren wir zwischen vielleicht 450 und 600'000 Tonnen Salz. Also das ist ein riesengroßer Salzberg. Da versorgen wir die ganze Schweiz mit. Wir machen das mit etwa 300 Mitarbeitenden, wobei seit einigen Jahren sind etwa 60 im Tourismus tätig, in BE und in Schweizerhalle, und etwa 240 dort wirklich operativ Salz produzieren.
Haben Sie es gesagt, Tourismus?
Ja, wir haben einen kleinen Tourismus, weil mit der Saline de B hat man seit vielen Jahren dort unten eine Mine, die auch touristisch genutzt wird. Man hat ein Bändchen, mit diesem Bändchen kann man in die Mine reinfahren, mit fast 2 Kilometer im Berg rein. Dort kann man schauen, wie die Leute seit 500 Jahren Salz abbauen. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Und das haben wir übernommen durch die Integration von der Saline de B, und das weiter ausbauen, weiter pflegen, haben pro Jahr jetzt etwa knapp 100'000 Besucherinnen und Besucher.
Gut, das wird sich sicher lohnen, das mal anzuschauen. Das klingt interessant. Wer sind Sie?
Also, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, aufgewachsen im Kanton Solothurn, Schwarzbubenland, Nugla, St. Pantaleon, wo ich jetzt auch wieder wohne. Habe mal Basel Chemie studiert, dann so eine klassische Karriere, Ziba Geigi, Novartis, Forschung und Entwicklung. Dann haben wir einen Management-Buyout gemacht, die Firma Solias gegründet. Dort durfte ich den Marketing, den Verkauf und das USA-Geschäft aufbauen. Habe dann ein MBA gemacht und bin dann irgendwann mal zu der Linde Gas. In der Schweiz hat das Pangas geheissen. Habe dort das Medizinalgasgeschäft geleitet. Also das sind Spitalversorgungen, Heimpatienten. Bin dann in Paris 3 Jahre, habe das französische Geschäft von Linde geführt. Dann 2 Jahre in München, globale Geschäftsentwicklung von der Linde Healthcare. Und seit 2012 darf ich Geschick von der Schweizer Saline leiten.
Also man kann das ganz einfach zusammenfassend sagen, Sie sind weit herumgekommen, bevor Sie dann in Pratteln die Stelle übernommen haben.
Genau, ich habe jetzt etwas gesehen, viele Erfahrungen gesammelt, die man jetzt hier einbringen kann.
Gut, dann steigen wir ein ins erste Thema. Das ist sicher eines der wichtigsten Themen, zumindest aus meiner Sicht. Der Dialog mit der Bevölkerung und mit der Politik, wenn Sie neue Felder wollen erschliessen. Wenn man hier in den Medien schaut, einfach in der Vergangenheit, dann sieht man, dass das immer für Diskussionen sorgt. Manchmal gibt es Lösungen, manchmal nicht. Nehmen wir das Beispiel Rüti Hart bei Muttens. Dort wollten Sie eigentlich Bohrungen machen. Sie können vielleicht noch kurz erzählen, warum Sie es wollen. Wie das für Sie die Ausgangslage war. Und Sie haben zu viel Widerstand gehabt in der Bevölkerung. Und dann natürlich auch in der Politik. Und wir diskutieren sehr oft mit den Unternehmern, mit den Firmen, hier in diesem Gesprächsformat, wie man diesen Dialog überhaupt führen kann, was da gut läuft und was nicht. Also jetzt vielleicht mal an diesem Beispiel Rüti Hart. Ist ja eigentlich ein Heimspiel, so noch am Sitz, oder? Und Sie haben zu viel Widerstand gehabt. Was war das Problem gewesen?
Also ich glaube, das Heimspiel war vielleicht einer von den Fehlern, die wir einfach falsch eingeschätzt haben. Wir sind seit 50 Jahren in Muttens Salz abbauen. Also von dieser Rüti Hart, von etwa 300 Meter weg, sind die Solfelder, wo wir seit 50 Jahren tätig sind. Und wir sind davon ausgegangen, in Muttens weiss man, wie man Salz abbaut. Und da muss man nicht gross vorbereiten, was das ist. Und wir sind dann mit der Kommunikation rausgekommen und haben gesagt, ja, das nächste Solfeld, das wir dann abbauen wollen, das ist auf der Rüti Hart oben. Und haben dann einfach ganz normal die Gespräche führen, so wie wir das 5 Jahre vorher dann auch schon gemacht haben, wo wir das vorhergehende Feld abgebaut haben, also grosszinkige Brunnen. Das ist nicht weit davon weg und haben dann plötzlich den Widerstand erlebt. Es ist uns dann nicht gelungen, trotz intensivsten Tätigkeiten, durch unglaublich viel Dialog, durch unglaublich viele Erklärungen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir dort oben sicher Salz abbauen können, dass das etwas Gutes ist, dass etwas Wichtiges ist. Das ist uns einfach nicht gelungen.
Für einen Laien, der keine Ahnung hat, wie das geht, was muss man sich darunter vorstellen? Ist das wie Geothermie für sich, wo nachher die Erde wackelt? Ist das ein massiver Eingriff in die Landschaft? Was bedeutet das genau?
Also es bedeutet ganz etwas anderes als eine Geothermiebohrung, weil die Salzvorkommen, die sind ungefähr 100 Meter über dem Meeresspiegel. Das heisst, wo man im Rheintal unten abbauen hat, im Brattal, hat man vielleicht etwa 200 Meter bohrt. Die Rüti Hart ist rund 200, 300 Meter höher. Dort hat man vielleicht etwa 300, 400 Meter müssen runterbohren. Also da sind wir noch ganz weit weg von den Geothermietiefen. Was wir haben, ist, wenn wir Salz abbauen, sind wir 20 Jahre an einem Ort und man sieht oberflächlich so gut wie nichts, dass wir dort Salz abbauen. Das passiert alles im Untergrund. Was wir haben, ist, wenn wir die Solfelder erstellen, dann gibt es Bohrungen, dann gibt es Leitungen, die man baut. Und das ist eine Baustelle, die vielleicht zwischen 1 und 1,5 Jahren eine Baustelle ist. Das ist gleich, wie wenn der Nachbar ein neues Haus baut, dann haben sie 1,5 Jahre eine Baustelle. Anschliessend ist alles unterirdisch. Sie sehen keine Pumpe, es gibt natürlich keine Bohrtürme. Es passiert komplett unterirdisch. Die Sohle wird in Leitungen zu den Salinen abtransportiert. Man kann auf diesen Flächen oben weiter Landwirtschaft betreiben. Und wenn wir nach 20 Jahren fertig sind, räumt man alles ab. Dann kann man die Flächen sogar überbauen. Also im Bratteln unten das Gobe, die Halba und das Lager von der Gobe steht auf ausgesollten Kavernen. Also dort darunter hat es einen Salzabbau geben. Und dann kann man heute auch ein hochsensibles Ochreganlagen wieder an.
Okay, also wir reden nicht von Strassen, von Lastwagen und so weiter, also während einer gewissen Zeit, während etwa eineinhalb Jahren, haben Sie jetzt gesagt, aber nicht kontinuierlich nachher später. Mhm. Wie dreht Sie haben vorher gesagt, wir haben ein Kommunikationskonzept gemacht. Was heisst jetzt wir? Also haben Sie da eine politische Allianz gehabt, eine Unterstützung von der Regierung, von diesen 26 Kantonen vielleicht sogar? Wie muss ich das vorstellen? Wie treten Sie an die Leute an? Was ist dort die Überlegung?
Also wir sind in Muttens, wo wir die Rüdi Harper angemacht haben, sind wir, kann man jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht einfach ein bisschen naiv, haben wir informiert, ja, wir wollen jetzt Salz abbauen, wir wollen das wieder machen, was wir vor 5 Jahren auch schon gemacht haben, und sind davon ausgegangen, ja, das ist verstanden und wir können dann Salz abbauen. Das haben wir einfach unterschätzt. Und vielleicht kann man den Schritt machen, was haben wir daraus gelernt und was machen wir noch heute. Ja. In meinem Kanton Aargau, also für die Saline Rheinburg, haben wir in den letzten paar Jahren haben wir zwei neue Sollfelder, die jetzt vielleicht in den Medien noch ein bisschen bekannt sind. Das ist Bäumlihof 5 und Bäumlihof 6 haben wir erschlossen. Wir sind Bäumlihof 5 fertig und Bäumlihof 6 sind wir jetzt am Bauen. Das ist die Baubewilligung erteilt, da sind jetzt Bohrungen am Entstehen. Und mit der Lehre daraus heraus haben wir die Bevölkerung viel früher informiert. Also wir haben viel früher, obwohl wir auch davon ausgegangen sind, es haben alle die Bohrfelder gesehen, haben wir informiert, wir haben Flyer in die Haushaltungen geschickt, wir haben Veranstaltungen gemacht, wir haben Bohrfelderbegehungen gemacht, einfach um zu sehen, zu zeigen, lasst, es sieht so aus und das, was ihr hier jetzt nicht seht, seit den letzten 50 Jahren, die wir auch schon haben, das ist das, was der Nord dort auch erwartet hat, einfach um die Angst zu nehmen.
Ist der Dialog schwieriger geworden?
Also der Dialog ist sicher schwieriger geworden, weil heute so ein die Anforderung ist, not in my backyard, also nicht in meinem Vorgarten. Wir haben heute mehr Leute, die einfach grundsätzlich gegen etwas sind. Wir haben aber hier einen grossen Unterschied gehabt zwischen der Rüti Hart und im Bäumlihof, also im Möhl in Rheinfelden. Im Möhl in Rheinfelden haben wir Leute da drauf, die wegen des Anliegen hatten. Also zum Beispiel Bäumlihof 5 war das Thema Baulärme. Wir sind sehr nah an eine Siedlung mit unseren Arbeiten. Und dann war das Thema, ja, stört das? Man bohrt in einer Phase 24 Stunden, das muss man technisch machen. Stört mich das? Habe ich nur Lärme? Und dann haben wir können die Sorge und das Anliegen aufnehmen. Wir können klar sagen, wir machen Lärmschutzwände, wir messen bei euch beim Haus, wir messen bei euch. Und wir können euch garantieren, wenn ihr gestört sind, dann stellen wir die Bauarbeiten zur Nacht durch ab. Oder wir korrigieren das, was der Lärm verursacht hat. Und das hat man uns geglaubt. Und wir haben dann auch beweisen, dass wir das machen. Und darum haben wir dann dort ohne einen Einspruch beim Bäumlihof 5 eine Baubewilligung bekommen. Und dann beim Bäumlihof 6 ist plötzlich ein neues Thema auftaucht, Riss. Oh, ich habe ein Haus, das bekommt Riss, das hat noch nichts mehr Wert. Und auch dort haben wir noch mit ganz viel Dialog können einfach Sicherheit geben. Wir machen Rissprotokoll, wir kommen Verschäden auf. Es gibt auch abgesehen davon auch keine Risse. Also wir haben einfach können mit viel Gespräch begegnen vor Ort die Ängste nehmen. Und in der Rüdi Hart haben wir starke Gruppierung gehabt, die einfach dagegen war. Also, wir wollen keinen Salzabbau. Punkt. Und jedes Argument, jede Erklärung, jede Konzession, die man gemacht hat, hat eigentlich zu einem neuen Argument geführt, warum wir dagegen sind, weil wir eben nicht eine Lösung wollen, sondern man war einfach dagegen gewesen.
Da hätten Sie wahrscheinlich noch viel früher informieren können, oder wäre trotzdem Game Over gesehen. Also, haben Sie da einen Eindruck?
Ja, ich sage es aber immer ein bisschen wie, wenn Sie impfen. Wenn Sie eine Bevölkerung impfen, dann bleiben nicht alle gesund. Dann werden gleich ein paar krank. Aber es gibt keine Epidemie, weil alle schon mal einen Schutz haben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir früher in Muttens informiert hätten und einfach viel früher erklärt hätten, was wir machen, hätten wir einen grossen Teil von der Bevölkerung gehabt oder einen grösseren Teil, der verstanden hat, was machen wir.
Wir können ja ein anderes Projekt nennen. Ich finde es aber immer so ein bisschen typisch. In Muttens, im Hartwald, war auch die Idee, ein grosses Windkraftwerk zu erstellen oder einfach ein Windkraftwerk. Und das ist schon am Anfang gescheitert an einer Opposition. Und meine Frage an Sie ist ein bisschen in der Rolle, die Sie haben. Wie erleben Sie das? Auf der einen Seite möchten wir ja Salz in der Schweiz selber abbauen, eine Eigenversorgung haben. Und auf der anderen Seite, Sie haben es gesagt, oder nicht vor der eigenen Haustüre. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?
Also wir erleben, oder wir haben das jetzt sehr schön erlebt, denke ich, in Rheinfelden, Möhl in Rheinfelden, dass man dort kann, wenn man das gut erklärt, bekommt man eine Mehrheit, die die Leute verstehen und sagen, ja, ich akzeptiere das, ich profitiere auch vom Salz, ich brauche auch Salz und ich habe jetzt halt eine kleine Einschränkung und ich nehme das in Kauf. Also ich glaube, dort ist es wirklich gelungen, eine Stimmung anzubekommen. Es ist ein Gehen und ein Nehmen und es ist nicht einfach, ich will nur alles, aber ich will nichts geben.
Gut, nachher, wenn Sie an die Planungen angehen und auch wenn Sie es umsetzen, müssen Sie das irgendwann bauen. Wie erleben Sie dort die Zusammenarbeit mit den Behörden?
Also wenn wir am Bauen sind, wenn wir Bewilligungen haben, dann ist das eigentlich sehr, sehr konstruktiv. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, da haben wir auch einen sehr guten Dialog. Wir sind auch sicher in den letzten Jahren viel, viel offensiver geworden mit Informationen, wo man vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren noch sehr zurückhaltend war und man hat einfach bauen, man ist als Schweizer Saline, man hat das Monopol, man darf bauen, sind wir heute einfach viel, viel offensiver und viel, viel stärker informieren und Behörden einbeziehen. Was uns aber Sorgen macht, ist die Reaktion der Behörden auf die kritische Bevölkerung. Wir erleben das aktuell. Wir haben ein Bohrgesuch gemacht vor 3 Jahren für eine Sondierbohrung. Das haben wir in 3 Monaten bewilligt bekommen. Hm. Wir haben ein neues am Laufen. Da sind wir jetzt seit 20 Monaten am Warten auf das Baugesuch. Und was passiert ist, ist, dass die Behörden wie Respekt hätten davor, einen Entscheid zu fällen. Sie wollen sich noch mehr absichern, weil sie halt einfach auch eine kritische Bevölkerung erleben, die alles hinterfragen. Und was ich mir da würde wünschen, ist, dass einfach auch Behörden den Entscheidungsspielraum, den sie haben, oder die Kompetenzen, die sie haben, wirklich auch zugunsten von Leuten, die Gesuche stellen oder für Unternehmen, die Gesuche stellen, dass sie das ausnutzen.
Also es ist ganz klar, oder? Ein Mentalitätswandel, man hat Angst, irgendeinen Fehler zu machen. Ist nicht nur ein Phänomen auf der Verwaltung, ist wahrscheinlich auch bei den grossen Firmen so. Jeder will auf keinen Fall irgendeinen Fehler machen. Haben wir da ein Problem?
Also ich glaube, wir haben das Problem, dass alle Angst haben und sich alle wollen absichern. Ich glaube aber, wenn wir ein bisschen mutig sind, ein bisschen pragmatisch sind und auch mal eine Risikobeurteilung machen. Nur klar, von 10 Bewilligungen wird vielleicht eine angefochten und die muss man vielleicht durch ein Gericht durchziehen. Und das ist natürlich unangenehm. Aber 9 sind dafür schneller durchgegangen und 9 haben können umsetzen, haben können ein Haus bauen, haben können eine Fabrik aufstellen. Und ich glaube, dort würde ich mir wünschen, dass der Mut wieder zurückkommt, der Pragmatismus.
Gut, jetzt ist es ein bisschen lauter geworden.
Ja.
Und das ist deshalb, weil wir jetzt schon in der Hälfte sind, in der Bergstation. Genau. Also, gehen wir weiter. Reden wir über die Landesversorgung, das sind die ganz wichtigen Teile davon. Salz, das weiße Gold. Mhm. Wie ist es gesehen während der Corona-Zeit? Können Sie mal ein bisschen beschreiben dort, was sind die Umstände gewesen und was für eine Bewusstseinsänderung hat es vielleicht gegeben bei der Politik, in der Gesellschaft, was die Eigenversorgung von Salz anbelangt? Mhm.
Also wir haben während der Corona-Zeit, die ja angefangen hat im Frühling, haben wir eine Situation gehabt, die wir völlig nicht gekannt haben, nämlich dass plötzlich eine unglaubliche Nachfrage nach Kochsalz im 1-Kilo-Päckchen entstanden ist. Der Grund ist ganz einfach, es sind alle Spaghetti einkaufen, haben wir das brauche ich noch, ein bisschen Tomatensauce, ein bisschen Käse, noch ein Päckchen Salz. Das waren nicht Hamsterkäufe, sondern das ist einfach, jeder Haushalt hat ein zusätzliches Päckchen gekauft. Und dann ist das fast eine Jahresproduktion, die dann plötzlich innerhalb von wenigen Wochen gekauft wird. Und dann waren die Regale leer gewesen, und wir hatten unsere Lager auch leer gehabt, und wir ganz schnell müssen reagieren. Wir kennen das vom Winter, dort sind wir es gewohnt, Aufteilsalz im Winter, das funktioniert immer so, aber Speissalz, 1 Kilo nicht. Und wir haben dann, wie wir einfach alles selber haben können kontrollieren, haben wir sehr schnell können mit unseren Produktionskapazitäten auffahren. Wir haben über Ostern und über das Wochenende und Tag und Nacht haben wir 1-Kilo-Päckchen abgefüllt, wir haben das Verpackungsmaterial gehabt, wir haben das Material gehabt, wir haben die Leute gehabt. Und wir haben so können sicherstellen, dass in der Grossverteilerin in der Regal immer noch ein bisschen Salz gestanden ist. Weil da haben wir ein Telefon gehabt von der Geschäftsleitung, die gesagt hat, hey, wir dürfen nicht das Regal noch leer laufen. Sonst entsteht eine Panik. Einfach immer noch ein paar drin, vielleicht ein bisschen weniger, aber bitte, bitte stellen Sie uns genügend Salz zur Verfügung. Und das haben wir geschafft, wenn wir das selber haben können machen.
Sie hatten den Preis dort gut und ohne Probleme können erhöhen, haben Sie es gemacht?
Nein, das haben wir selbstverständlich nicht gemacht. Es ist auch so, bei uns wird der Preis vom Verwaltungsrat, also früher von der Regierungsrat, festgelegt. Und das wäre komplett entgegen von unserem Auftrag gewesen. Mein Auftrag ist nicht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern der Auftrag ist, die Schweiz immer verlässlich mit Salz zu versorgen. Und was wir aber als Gegenleistung bekommen haben, ist nicht ein Haufen Geld, sondern ein Haufen Vertrauen, ein Haufen Vorschusslorbeeren und ein Haufen Akzeptanz, dass es wichtig ist, dass man einen Rohstoff in der Schweiz produzieren kann und in der Schweiz versorgen kann.
Sie haben aber in einem Interview in der Basel-Zeitung, ich glaube, das war ziemlich genau vor einem Jahr, gesagt, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir Salz importieren müssen. Wieso haben Sie die Aussage gemacht?
Das ist richtig. Das ist eine Aussage, die ich immer wieder gemacht habe während der heutigen Ratsdiskussion. Wir sind häufig auf Bühnen gestanden. Ich bin auch mit dem Regierungsrat Anton Lauber auf der Bühne gestanden. Und auch er hat immer wieder gesagt, wenn wir die Rüti Hard nicht bekommen, dann besteht das Risiko, dass irgendwann ein Schiff mit Salz drin auffahren. Das ist auch so ein Zitat in einer Zeitung. Und das Risiko ist einfach, wir haben in der Rüti Hard 4 Millionen Tonnen Salz verloren. Das wäre ein Gebiet, das wir jetzt würden abbauen würden. Und wir spüren das, weil wir genau mit den Bewilligungen einfach hinten drin sind. Wir haben, ich habe immer gesagt, wir haben keinen Plan B und wir haben auch wirklich keinen Plan B gehabt. Wir haben uns voll darauf verlassen, dass wir die Rüti Hard bekommen. Und jetzt hinken wir hinten dran mit der Menge Salz. Das wird nicht eine riesige Lücke sein, aber es fehlt uns einfach jetzt der Teil vom Salz, den wir jetzt würden abbauen.
Und das heisst, aber wenn wir das zum Problem?
Das wissen wir nicht. Wir sind jetzt am Planen, was wir machen müssen. Das hängt auch sehr stark vom Winter ab. Wenn wir einen milden Winter haben, dann brauchen wir gesamthaft weniger Salz. Das sind riesen Unterschiede. Also, ihr müsst euch vorstellen, ein milder Winter ist 100.000 Tonnen Auftausalz. Ein strenger Winter ist 350.000 Tonnen Auftausalz. Also, das ist ein Saldum oder 3,5 Saldum. Saldum, das sind die grossen Salzzahlen im Mühlen.
Da möchte ich gerne nochmal auf die erste Frage zurückkommen. Haben Sie das Gefühl, dass, wenn man heute eben jetzt ein Projekt verfolgt, nach dieser Corona-Erfahrung, wo wir zum Teil Medikamente nicht mehr hatten, wo wir gemerkt haben, die Produktion ist weiter weg im Ausland, nicht mehr verfügbar, Lieferkettenprobleme, dass das heute eine andere Beurteilung ist, dass sie im Dialog es einfacher haben?
Also wir merken, dass die Leute verstehen, dass es wichtig ist, Salz zu haben, dass es wichtig ist, den Rohstoff selber abzubauen, dass es wichtig ist, das selber zu haben, das können selber zu kontrollieren. Also das wird sehr positiv beurteilt, aber es kommt dann halt immer wieder, ja, aber vielleicht nicht bei mir, oder?
Nein, das ist der Punkt.
Und das bleibt einfach ein bisschen. Okay. Das braucht dann sehr, sehr viel Erklärung und eben auch Angst nehmen, dass es nicht das Problem ist und dass es nicht gefährlich ist und dass es schon etwas Gutes ist.
Gut, jetzt ist das eigentlich ein Monopol, das kann man so sagen. Das ist eine eigene Unternehmung, das ist klar, aber es ist im Besitz von 26 Kantonen. Und wie Sie gesagt haben, Liechtenstein, der Preis ist immer gleich. Wenn jetzt jemand sagt, der Herr Hofmeier, der hat den einfachsten Business-Job, den es überhaupt gibt. Was sagen Sie denen?
Es ist der spannendste Job, den es überhaupt gibt, aber es ist definitiv nicht der einfachste. Weil, ich sage mir immer, ein Monopol, das hat Vorteile und Nachteile. Ein Beispiel, wenn ich irgendein Produkt im Bereich produziere Schrauben und ich habe einen mühsamen Kunden und ich verliere eigentlich Geld mit dem Kunden, weil es so furchtbar mühsam ist, dann kann ich dem den Preis für die Schrauben so aufsetzen, dass er zu der Konkurrenz geht und ich bin ihn los. Also ich kann eine Beurteilung machen, welcher Kunde hat mir viel Wert. Ich kann mir meine Kunden auch ein bisschen aussuchen. Klar muss ich sie haben, ich muss Umsatz machen. Aber ich muss jeden Kunden beliefern, egal wie schwierig das ist und egal wie aufwendig das ist. Wir haben den Standardpreis für das Auftausalz geliefert in Silo. Das heisst, das Bratteln in Silo von der Gemeinde geliefert, kostet Tonnen Salz gleich viel, wie wenn ich muss den hintersten Buschlaf fahren und dort ein Silo befüllen. Und das macht es in dem Sinn schwierig. Und schwierig macht auch, dass ich nicht alle Ideen kann umsetzen kann, weil ich ja nicht darf den Markt konkurrenzieren. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Idee habe für ein wahnsinnig tolles Gewürzsalz, wo vielleicht nicht einmal Salz drin hat, sondern das würde einfach in mein Sortiment passen, dann würde ich den schweizerischen Gewürzproduzenten konkurrenzieren und das darf ich nicht. Also ich muss auch dort schauen, dass ich das mache, was mein Auftrag ist, nämlich die Schweiz mit Salz versorgen und nichts für Sachen links und rechts.
Ich stelle die Frage natürlich auch deshalb, weil gerade liberale Politiker immer wieder mit der Idee gekommen sind oder mit dem Vorstoss, dass man eigentlich keinen Grund sieht, warum es da so ein Monopol braucht. Was ist Ihr Argument dagegen?
Also, als der Headhunter vor, was ist mal, 14 Jahren zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, Schweizer Saliner, das wäre der Job für dich. Und ich dachte, ja, das ist ein Monopol, ich will doch kein Monopol, ich bin liberaler Unternehmer und ich will wirken.
Sie sind ja in der FDP.
Ich bin in der FDP aktiv, ja. Und hat mir das aber genau angeschaut und bin zum Schluss gekommen, nein, es ist richtig, dass man gewisse auf Arbeiten, gewisse Dienstleistungen, Service Public, dass man die in einem Unternehmen macht, wo sicherstellt, dass ich immer das Produkt habe, dass ich immer genügend habe. Und gerade jetzt Salz im Winter, das ist so essentiell, dass es eben wert hat, den Sündenfall, den liberalen Sündenfall zu machen und das Staat das Monopol zu haben, das die Salzversorgung macht. Ich habe immer, wenn ich Unternehmen bei mir habe, frage ich aber immer, wissen die, was Mobilität wert hat? Und dann schaue ich es mir im Grossen an, was hat Mobilität wert? Und dann mache ich so ein bisschen Milchbüchlerrechnung und sage einfach, die Wertschöpfung in der Schweiz ist so hoch, dass wenn ich nur einmal eine Woche lang zu wenig Salz habe und Produktivität 10% sinkt, dann vernichte ich eine Milliarde. Und das ist der Grund, warum die Kantone uns weiter haben. Und die Kantone sind voll überzeugt, das ist eine richtige Sache, dass man die, vor allem die Aufnahmesalzversorgung kontrolliert hat.
Darf ich aber trotzdem fragen, wenn wir jetzt importieren müssen, woher kommt denn Salz? Wer sind da Anbieter? Auf welchen Ländern sind die?
Also Import gibt es Länder, die Steinsalz haben. Das ist zum Beispiel in Deutschland. Der nächste ist ungefähr die Grösse Stuttgart. Das ist der Südwestdeutsche Salzwerk AG. Dann gibt es in Österreich Saline, auch Alpensaline. Dann haben wir natürlich die ganzen Meersalzsaline. Das ist vor allem Südfrankreich, das ist Italien. Das sind so die hauptsächlichsten Importeure. Unterdessen gibt es auch Unternehmen, die tun ein Riesenschiff aus Australien Salz nach Belgien transportieren, dort aufbereiten und dann in die Schweiz bringen.
Und den Preis, den Sie definieren, machen Sie da abhängig vom ausländischen Markt, was dort Preise sind, oder können Sie einfach irgendeinen Fantasiepreis machen? Also, und das stelle ich Ihnen jetzt natürlich nicht, würde ich jetzt nicht so sagen, aber Sie müssen ja schon irgendwo auf dem Markt sein mit den Preisen.
Ja, also wir haben Preise, die sich an unseren Kosten orientieren. Und es ist allgemein bekannt, in der Schweiz ist einiges teurer, es ist die Arbeitsplätze teurer und Ähnliches. Also wir haben eine Art Kost-Plus-Preis, wie gesagt, vom Verwaltungsrat festgelegt. Wir müssen genügend Geld verdienen, dass wir unsere Investitionen machen können, grosse Investitionen. Und anhand von dem ist der Preis festgelegt.
Früher haben die Kantone, insbesondere das Baselbiet, von den Einnahmen gelebt. Ist das heute immer noch so?
Nein, das ist definitiv nicht mehr so. Ich weiss, der Toni Lauber tut aber immer erzählen mit leuchtenden Augen, dass bis, ich glaube, es ist sogar noch später gesehen, als 1892, als ich mal im Kopf hatte, hat der Kanton Basel-Land keine Steuern müssen erheben, weil er das aus der Konzessionsabgabe vom Salz verkauft hat. Das zeigt aber auch, wie viel günstiger das Salz geworden ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also man kann ja die Zahlen sagen, die sind auch publiziert. Wenn wir ein gutes Jahr haben, machen wir vielleicht etwa zwischen 10 und 20 Millionen Gewinn. Das heisst, wir liefern zwischen 5 und 10 Millionen an 26 Kantone Dividenden ab. Und das ist irrelevant. Relevant ist die Nationalbank, die einige Milliarden abliefert.
Genau, reicht nicht für die Sanierung von der Basel-Bieter Finanzen. Genau. Leider reicht das nicht mehr.
Genau. Muss man, glaube ich, auch nicht sanieren im Baselbiet, habe ich gewusst.
Ja, dürfte ich auch mal die Steuern senken, aber das, das ist ein anderes Thema, wo wir an anderer Stelle vielleicht mal zusammen diskutieren können. Sie sind in der FDP, da werden Sie immer für Steuersenkungen sein, oder nehme ich an.
Selbstverständlich, wenn sich der Staat kann leisten kann. Aber Grundversorgung...
Ja, das ist immer die Ausrede von der Regierungsrat, genau. Gut, reden wir über ein anderes wichtiges Thema. Thema Nachhaltigkeit beschreiben Sie auch auf der Webseite. Da habe ich mir überlegt, ja, wie wollen Sie nachhaltiger sein. Ihr Geschäft ist, seit das gibt, wahrscheinlich relativ gleich. Sie bauen Salz ab. Was sind dort konkret wirklich Massnahmen, die Sie treffen und wie wichtig ist das in Ihrer Arbeit?
Also ich finde ganz wichtig, Salzproduktion braucht einen Haufen Energie. Bei uns ist das Strom, also elektrische Energie. Und alles, was wir dort können, effizienter sein und einsparen, das spart einen Haufen Strom, spart einen Haufen Geld, ist aber auch natürlich ökologisch wichtig. Wir haben zum Beispiel umgestellt auf 100% Wasserkraft. Wir haben vor einigen Jahren sehr viel Geld in ein neues Wasserkraftwerk in B investiert. Salinde B hat ein eigenes Wasserkraftwerk gehabt, das haben wir modernisiert. Wir haben sehr viel investiert in PV-Anlagen. So können wir heute etwa 17% von unserem Stromverbrauch aus selbst produzierter erneuerbarer Energie machen. Ein anderes Thema, wo ich richtig ein bisschen stolz drauf bin, wo ich gekommen bin, haben kleine Gemeinden, die etwa 20 Tonnen Salz brauchen pro Jahr, die bekommen ein Palett mit Plastiksäcken drauf, 25 Kilo Säcke. Und wir haben angefangen, mobile Silos einzuführen. Das ist ein rezykliertes Retourgebinde, das ich im Herbst anstelle, der Gemeinde, im Frühling wieder abhole. Und damit verhindern wir Plastiksäcke. Das sind bei einem strengen Winter 600'000 Säcke. Das ist eine Folie von hier bis Berlin. Und damit tun wir Abfall verhindern. Und wenn wir Plastikabfall verhindern, ist das auch CO2.
Okay, also das heisst, es ist ein recht grosser Hebel noch dabei, den man jetzt gar nicht so als Laie eben auf dem Schirm hat. Was sind weitere Hebel, die Sie haben oder wo Sie sich vorgenommen haben? Oder sind Sie am Punkt? Wir haben auch schon Unternehmer gehabt hier im Gondeli, die einfach gesagt haben, es kommt einfach der Punkt irgendwo, wo du irgendwie nicht mehr kannst machen, was auch nicht wirtschaftlich ist.
Also ich denke, es geht uns wie allen anderen. Wir haben uns vorgenommen, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Wir müssen, was wir die nächsten 3-4 Jahre noch machen können, um den Absenkpfad. Und hinten raus müssen wir einfach hoffen, dass wir noch gute Ideen haben und dass wir noch etwas erfinden. Wir haben kürzlich mit unseren Transporteuren geredet, weil der Transport vom Salz ist ein grosser CO2-Beitrag. Die gehen davon aus, dass man in den nächsten Jahren komplett wird auf Elektrofahrzeuge umrüsten. Und damit haben wir einen riesen Schritt, das ist ein riesen Hebel bei uns. Und wir planen das auch so, dass man zum Beispiel den Lastwagen, wenn man tut, Salz laden, gleichzeitig Strom laden, dass man zusätzliche PV-Anlagen hat, sodass man dann die Elektrofahrzeuge laden können, währenddem sie das Material draufladen.
Gut, Herr Hofmeier, wir kommen langsam ans Ende von diesem Gespräch. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wer sind eigentlich die Angestellten, die sie haben, was sind dort Anforderungen? Das ist auch immer das Thema in dieser Sendung, Fachkräftemangel. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also wir haben eine ganz breite Palette von Leuten, die von der Administration her arbeiten, im Betrieb arbeiten. Wir haben einen sehr grossen Instandhaltungsbereich. Und dann habe ich gestern mit dem Leiter von der Instandhaltung geredet. Wir haben gefragt, wie sieht es aus? Wir haben ein paar neue Leute müssen besetzen. Finden wir die? Ja. Und dann kommt die Antwort, es ist schwierig, aber wir finden sie. Sage ich, warum finden wir sie? Alle klönen. Und dann kommt die tolle Antwort, ja, wir haben einfach noch so ein bisschen den Bonus, dass wir ein spezielles Unternehmen sind. Die Leute finden es cool, Salz zu produzieren. Es ist ein positives Produkt, das alle positiv in Erinnerung haben. Und darum haben wir offensichtlich einen guten Stand, wenn die Leute Stellen suchen, dass sie sich bei uns auch dort melden.
Und man darf sich auch sagen, es ist eine sichere Stelle.
Es ist sicher eine sichere Stelle, das ist so. Wobei, das ist immer eine grosse Frage, was dann wirklich passiert. Aber es wird auch nächstes Jahr Winter geben und auch in 10 Jahren werden wir noch Salz abbauen. Und die Planung ist ja bei uns, bis 2075 können wir in der Nordwestschweiz noch Salz abbauen. Und das denken sich die Leute dann auch aus.
2075 werden Sie nicht mehr in dieser Rolle sein. Sie haben ja mitgeteilt, dass Sie aufhören auf Ende dieses Jahres. Jetzt ist es eigentlich eines der letzten Gespräche, die wir so führen können. Also vielen Dank auch noch für die Gelegenheit. Ich frage immer am Schluss von der Sendung, was wünschen Sie sich noch für das Jahr? Jetzt haben wir schon September, also das Jahr ist noch relativ schnell vorbei. Man hat schon einiges erlebt in diesem Jahr. Was ist Ihr Wunsch für den Rest von diesem Jahr?
Also mein grösster Wunsch ist, dass wir im November, Dezember noch einen richtig schönen Winteranfang haben. Einerseits damit wir noch gut Salz verkaufen und andererseits damit ich dann noch vom Januar an nicht nur Verwaltungsratsmandat suchen, sondern auch Skifahren.
Eben, also für Sie ist, Sie haben Freude, wenn wir im Schnee stecken bleiben, respektive wenn wir viel Schnee haben, dann haben Sie ein gutes Geschäftsjahr. Das ist schon noch wichtig zum Verstehen.
Das ist richtig. Also einen guten Winter, das ist etwas Gutes für uns, das gefällt uns. Nicht nur, weil ich gerne Skifahre, sondern auch, weil ich zu Alina einen Haufen Umsatz mache. Und auch die Leute, sie glauben nicht, wie begeistert, dass unsere Leute sind, jetzt kommt es Schnee, jetzt können wir Salz ausliefern. Das ist unser Grund,
warum es gibt. Ich weiss einfach noch, als ich früher noch, das ist auch schon lange her, mehr als 20 Jahre, bei der Basel Landschaftlichen Zeitung noch sehr, sehr jung geschrieben habe, sind es mehrfach Artikel gesehen, sehr kritisch, dass eben in der Gemeinde eigene Löhne war, man hätte kein Salz bekommen. Ist das immer noch so? Also ich habe das schon länger nicht mehr gelesen, durch die Probleme.
Nein, das ist absolut nicht mehr so. Als ich gekommen bin, habe ich das Saldum 2 erben von meinen Vorgängern. Also wir haben jetzt 2 Saldum. Damit haben wir 240'000 Tonnen Salz, wenn wir in den Winter gehen. Draussen sind nochmal 260'000, dann kommen wir mit 400'000 Tonnen Salz im Winter. Und damit können wir die Schweiz in jedem Winter versorgen.
Gut, und wahrscheinlich hat es auch weniger Schnee als früher.
Ja, das wechselt. Wir haben vor 2 Jahren haben wir den strengsten Winter gehabt seit 25 Jahren und das Jahr darauf den mildesten Winter seit 25 Jahren.
Gut, alles gleicht sich aus dem Leben.
Genau.
Gut, Herr Hofmeier, ganz herzlichen Dank, sind Sie heute hier in dieser Sendung gewesen.
Merci vielmals.
Das war es von Wirtschaft on Air, von dieser Sendung, wo ihr immer spannende Persönlichkeiten aus der lokalen Wirtschaft kennenlernen können. Ich finde das ganz toll smart. Das ist immer sehr lehrreich, hier zu hören, wie es in den Unternehmen läuft, was für Ideen rum sind und wie man auch den Dialog pflegt mit der Politik und der Gesellschaft. Ja, den Podcast könnt ihr abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Interesse und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Auf Wiederhören.
Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn Zreigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeber und Stimme von der Wirtschaft in der Region.